Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion zu den Star Bulls Rosenheim. Es ist Dienstag, der 10. März. Die Hauptrunde in der DL2 ist abgeschlossen und die OVB Sportredaktion liefert den Rückblick dazu und natürlich den Ausblick auf die Playoffs. Mein Name ist Thomas Neumeier. Hart gecheckt Nummer 97 geht mit meinen beiden Redakteurskollegen über die Bühne. Herzlich willkommen, servus Marinus Obermeier und Marco Aleksic. Grüß euch.
Servus.
Hi.
Zum Abschluss der Vorrunde oder der Hauptrunde in der DEL2 hat es für die Star Bulls nochmal zwei Niederlagen gegeben. Zwar nicht nach regulärer Spielzeit, nach 60 Minuten hat es immer unentschieden geheißen, aber die beiden bayerischen Duelle gegen Landshut und Weiden sind verloren gegangen. In der Verlängerung gegen Landshut war es dann ein 2-3 und gegen Weiden ein 3-4. Und natürlich schauen wir auch noch kurz auf die beiden Spiele zurück und schauen aber vor allem natürlich voraus auf die Playoffs in der DEL2. Und da gibt's im Viertelfinale das nächste bayerische Duell für die Star Bulls. Sie treffen auf die Eisbären Regensburg. Und am 17. März, und zwar am Dienstagabend, geht's dann in Rosenheim los mit dem ersten Spiel der Playoff-Serie.
Werbung!
Servus Marinus, die DL2-Hauptrunde ist geschafft. Das heißt jetzt für uns Fans, kurz durchschnaufen.
Definitiv. Und wo tanken wir am besten auf für die heiße Phase? Beim Prechtl natürlich. Genau heute, am Mittwoch, starten an den Markenständen die großen Gourmet-Käsetage mit Highlights aus aller Welt.
Richtig, vom cremigen Gorgonzola bis zum Tiroler Bergkäse. Passend dazu gibt's als Empfehlung richtig starke Weine vom Weingut Hilz aus der Pfalz. Da kann schon mal perfekt auf die geile Saison angestessen
werden. Oho, der feine Herr. Wer eher handfeste Power braucht, holt sich heute die Nebraska Steakhüften. Richtig geniales Premiumfleisch, das fast wie auf der Zunge zergeht. Und für die schnelle Brotzeit davor backst du an der Theke einfach nur eine frische Bärlauchbratwurst ein.
Top Aufstellung. Und nur ein schneller Geheimtipp für den Freitag, 13. März. Im Prechtlmarkt in Feilenbach steigt an der Theke eine große Frischfischaktion. Mit feinen mediterranen Meeresdelikatessen.
Also, egal ob Premium-Steak, Fisch oder Käse mit Wein, beim Prechtl holen wir uns die richtige Energie für die Playoffs.
Bei Prechtl, da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Jetzt aber zunächst mal der Rückblick auf die beiden Partien, Landshut und Weiden. Nur zwei Punkte. Marinus, Marco, zu wenig? Oder nachdem es um nichts mehr gegangen ist, war das so im Rahmen? Was meinst du, Marinus?
Also ich sag definitiv zu wenig. Auch wenn es, sag ich mal, für die Star Wars um nichts mehr ging. Landshut, da ging es um einiges. Weiden ging es so darum, ob sie Heimrecht in den Playdowns haben oder nicht. Und ich sag, es wäre wichtiger gewesen zu gewinnen. Nicht für die Tabelle, sondern um in diesem Flow zu bleiben, um das Momentum mitzunehmen. Mhm. Jetzt gehst du mit 3 Niederlagen in Folge in die Playoffs. Gegen einen Gegner, gegen den du in der Saison noch nicht gewonnen hast, das finde ich, sind keine perfekten Voraussetzungen. Da hätten wir auch selbst was dafür da können.
Oh, das sind schon gleich mal große Bedenken. Marco, wie siehst du das so von den Ergebnissen her?
Ah, ich denke mal, in Landshut hat man bestimmt Punkte hergeschenkt, ja. Nachdem man 2-0 vorne war und das dann noch in der Overtime verliert. Gegen Weiden muss man aber sagen, dass auch ein paar Spieler geschont wurden. Also man ist jetzt nicht mit der vollen Stärke in das letzte Spiel gegangen. Von dem her, man hat dann trotzdem phasenweise ein gutes Spiel gezeigt. Ich glaube jetzt nicht, dass das vielleicht so sehr in den Köpfen der Spieler ist, weil ja dann doch in den Playoffs lässt man ja die Hauptrunde so ein bisschen hinter sich. Und ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendwie in den Köpfen sein wird in den Playoffs.
Marco, nachdem du das Spiel gegen Weiden für uns ja begleitet hast, da hat ja ein neuer Mann mitgespielt. Jetzt auch nicht die vollen 60 Minuten. Der ist ein bisschen aus dem Spiel genommen worden. Aber Wyatt Shinkothy, denke ich mal, so spricht man aus, hat doch schon einmal einiges gezeigt, oder?
Ja, direkt in seinem ersten Wechsel, in der ersten oder in der zweiten Minute dann gleich ein Tor gemacht, das zweite auch aufgelegt. Also war ein auffälliger Spieler, hat die Sachen richtig gemacht. Ich denke mal, ja, was so Jari Paasanen nach dem Spiel gesagt hat auf der Pressekonferenz, war, dass ihm vielleicht so das taktische Verständnis noch so ein bisschen fehlt für sein Spielsystem. Aber dass er eine ganz gute Figur gemacht hat, dass er sich gut eingefunden hat, hat er nur 4 Trainingseinheiten mitgemacht mit der Mannschaft, bevor er sein erstes Spiel gemacht hat. Bisschen bitter war dann, dass er früher aufhören musste, wurde ja in die Bande gecheckt. Und hat sich dabei wahrscheinlich ein bisschen wehgetan. Ob er dann jetzt spielen kann, weiß man noch nicht, aber hat sich jetzt nicht ganz so schlimm angehört, was Pasanen dann auch danach gesagt hat. Also wäre es ein Playoff-Spiel gewesen, hätte er wahrscheinlich weitergespielt, meinte er.
Wie wäre es ein Playoff-Spiel gewesen? Hätte er denn überhaupt gespielt, Marinus?
Also wenn er vorher noch nicht gespielt hätte, dann wahrscheinlich nicht.
Ja.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du an 9 einfach mal einschmeißt in den Playoffs. Können vielleicht da auf die Situation drauf odern. Aber gut, mit der Ausnahmesituation, dass die Transferfrist so lange war in der Saison, hattest du ja nur die Möglichkeit, bis zum Ende fast einen Spieler zu verpflichten. Deswegen glaube ich, es war wichtig, dass er jetzt vor den Playoffs schon Minuten sammeln konnte.
Glaubst du, dass er eventuell in die Playoffs spielt?
Ich denke schon. Wird sicherlich auf den Gegner drauf okay, wird auf die Form der anderen Kontingentspieler drauf okay. Aber ich finde, er hat einen guten Eindruck hinterlassen. Er hat gesagt, dass er will und dass er kann. Also wieso nicht?
Marco, was machst du?
Würde ich auch sagen, er hat sich empfohlen jetzt in seinem ersten Spiel auf jeden Fall mit einer guten Leistung. Ich denke mal, dass da nicht sehr viel dagegen sprechen wird, ihn auch mal in die Aufstellung reinzuwerfen. Wird sich zeigen, wie das der Trainer sieht.
Für mich stellt sie, vielleicht ist das eine provokante Frage, aber für mich stellt sie dann die Frage, wenn denn ein Ersatzkandidat gezogen wird, Pulkkinen oder Shinkosi?
Also ich würde Shinkosi den Vorzug geben zurzeit.
Nach dem ersten Eindruck, ich ehrlich gesagt auch.
Ja.
Ich sage, es kommt darauf an, ob Luis Kostic und Jordan Torpat spielen.
Ja, genau, das müssen wir natürlich abwarten. Gehen wir davon aus, aber vielleicht zu den Playoffs natürlich nochmal ein bisschen später. Jetzt machen wir mal eine kleine Saisoneinschätzung, einen kleinen Rückblick auf die DL2-Hauptrunde. Und zwar erst einmal aus Starbulls-Sicht, lieber Marinus, lieber Marco. Aus eurer Sicht, bevor wir auf die Highlights und auf die Tiefpunkte gingen, war denn aus eurer Sicht irgendwas besonders auffällig bei den Leistungen der Star Wars?
Jetzt in den Leistungen im Einzelnen oder so insgesamt gesehen?
Erst einmal insgesamt gesehen, du kannst aber dann gerne ins Detail gehen.
Ich würde sagen, es war zu erkennen, dass die Kurve immer so nach oben gezeigt hat. Also am Anfang hat man schon so ein bisschen erahnen können, dass die Mannschaft konkurrenzfähig ist. Aber da hat es von den Ergebnissen her noch nicht ganz so gestimmt. Es waren knappe Spiele, in der Overtime manchmal verloren, manchmal dann gewonnen. Aber so zum Ende hin wurde die Mannschaft immer stärker. Ich finde, das ist so ein bisschen die Geschichte von der Hauptrunde, würde ich sagen. Man hat sich immer gesteigert so über die Monate.
Martinus, wie siehst du das?
Ja, ich würde in die Richtung gehen. Ich würde einfach sagen, dass sie konstant waren. Also, dass am Anfang eine Mannschaft Zeit braucht unter Jari Pasanen, das ist ja inzwischen bekannt. Aber sie haben sie relativ schnell gefunden und ich glaube dann ab Dezember sowas, wenn jetzt sogar schon früher, die waren durchgehend auf dem 3. Tabellenplatz. Also sie haben sie konstant da oben gehalten, dann mit Krefeld und Kassel teilweise sogar ein bisschen wegmarschiert vom Rest. Das hat mich nicht überrascht, aber es war auf jeden Fall eine Sache, wo ich sage, das ist ein Punkt, den eine Mannschaft dann auch ausmacht, wenn man konstant über die ganze Saison abliefern kann.
Was meinst du, Thomas?
ich gebe euch beiden komplett recht. Der Marinus hat es auch gesprochen, das System Pasanen muss man ja erst einmal verinnerlichen. Und es hat ja doch im Sommer einen relativ großen Umbruch gegeben, der so nicht zu erwarten war. Und gerade deshalb hat es vielleicht ein bisschen gedauert. Aber das sind sehr, sehr vielseitige, flexible Spieler, die da geholt worden sind. Und da hat man gesehen, wie sie da reingekämpft haben. Und auch richtig, die Konstanz war das. Wir haben, glaube ich, 2 Phasen gehabt, wo einmal 6 Siege hintereinander waren. Aber ansonsten haben die Star Wars eigentlich immer kontinuierlich am Wochenende gepunktet. meistens 4 Punkte, 5. Es ist immer was dazugekommen aufs Punktekonto. Und das war dann auch der Grund, warum sie den anderen Mannschaften ein bisschen entkommen sind und relativ souverän und relativ früh unter die Top 3 waren. Das war so, finde ich, sehr, sehr das Auffällige für die Star Wars in dieser Saison. Mhm. Was waren denn so eine Highlights?
Die Highlights in der Saison würde ich fast gleich schon herausstellen, diese Siegesserien. Mhm. Die erste vor der Länderspielpause. Dann um Weihnachten rum war eigentlich auch nochmal so eine starke Phase und eben jetzt zum Ende der Hauptrunde. Es waren ja dann immerhin 8 Spiele ungeschlagen jetzt zum Schluss, auch wenn man die 3 in der Overtime verloren hat.
Wenn du die 60 Minuten zählst, quasi. Ja.
Genau. Also, ja, diese starken Phasen in der Saison, finde ich, sind für mich auf jeden Fall ein Highlight.
Mhm. Highlights für dich?
Ja, gab es einige Highlights. Ich würde einfach mal alle Siege gegen die Top-Teams Krefeld und Kassel, vor allem natürlich der überragende Heimsieg mit dem Tor 0,1 Sekunden vor Ende, oh ja, mit dem Ausgleich. Oh ja. Ich finde den Auswärtssieg in Krefeld, als Willi Jevelein, glaube ich, der entscheidende Spieler war, das sind für mich so Highlights, weil sie sagen, man muss jetzt nicht vor die Großen, sage ich mal, verstecken, mhm, man kann da mithalten. Dann natürlich die Derby-Siege gegen Landshut.
Boah, jetzt hast du mal meine Highlights
genommen. Ja, aber ich kann ja nicht sagen, dass das keiner sagt vorher. Also muss er.
Aber ich gehe total konform. Also natürlich das 0,1 Sekundentor, das bleibt im Kopf drin, vor allem weil er dann der Siegtreffer von Shane Hanna in der Verlängerung ja so kurz vor Schluss gefallen ist. Und ja, dreimal 3-2 in der Overtime gegen Kassel. Und natürlich 3 Derby-Siege gegen Landshut. Das sind auf alle Fälle Highlights. Vielleicht war manchmal nicht alles gut, so jetzt hat meine Stimme. Aber es hat ja auch die Tiefpunkte gegeben mal in der Saison. Was gibt es denn da zu benennen? Marinus, fangst du mal?
Ich habe vorher schon lange überlegt. Ich glaube, der einzige Tiefpunkt, der mir so eingefallen ist, war diese Heimniederlage gegen Düsseldorf. Mhm. Dieses eine Spiel, wo gar nichts funktioniert hat.
Ja.
Das hätte zu so einem Tiefpunkt werden können, wie vor 2 Jahren das Ravensburg-Wochenende, wo man 8-0 daheim verloren hat. Aber das haben sie einfach abgeschüttelt und weitergemacht. Also das war nie so, dass das sich dann hingezogen hat, dass da so eine Durchstrecke kam. Und sonst gab es meiner Meinung nach keinen wirklichen Tiefpunkt in der Saison. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht.
Nee, das ist schwierig. Also die Highlights sind auf jeden Fall leichter herauszublicken in dieser Saison als die Tiefpunkte.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, das denke ich positiv. Aber nee, schwierig. Ja, wahrscheinlich dieser hohe Heimsieg. Was meinst du, Thomas? Hast du irgendwie
nochmal? Nein, das Düsseldorf ist klar. Gerade zu Hause waren ein paar Leistungen, die ich finde jetzt nicht so gut waren. Man ist ja nicht umsonst in der Heimtabelle jetzt nicht so weit vorne. Ich denke da an ein Spiel gegen die Lausitzer Füchse, das letzte Duell. Das war auch so ein komisches Spiel, wo einfach ja kein Aufbäumen oder so da war. Ich denke an das Spiel gegen die unwahrscheinlich dezimierte Weidener Mannschaft, das auch überhaupt kein Highlight war, wo man vielleicht ein bisschen überheblich oder zu leichtfertig agiert hat. Und dieses Düsseldorf-Spiel, das war nicht so so die Partien, wo ich sage, das mein Tiefpunkt ist ein bisschen drastisch gesagt, das waren halt die schlechteren Spiele einfach. Aber im Großen und Ganzen reden wir ja bis jetzt von einer super Saison. Und wenn wir ins Detail gehen, ich denke mal, ihr werdet ja vielleicht über die ein oder anderen Spieler auch irgendwie ein paar Highlights oder nicht so Highlights haben. Wer ist euch da so besonders in Erscheinung getreten?
Ich finde, dass Christopher Kollatz eigentlich eine ganz gute Saison gespielt hat. Wenn man rein auf die Zahlen schaut, dann ist er eigentlich gleich auf, auch wenn er weniger Spiele hat mit Oscar Autio.
Besser teilweise sogar.
Ja, und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist, finde ich, eine positive Überraschung diese Saison.
Ja, es war im Endeffekt keine Überraschung, aber ich muss darauf zurückkommen. Ich habe vor der Saison gesagt, ich freue mich auf Luis Sertagosic. Ich habe hundertprozentig recht behalten. Für mich der Spieler der Saison bisher. Ich finde, es fällt enorm auf, wenn er nicht spielt. Also ich finde, das macht wirklich einen großen Unterschied. Er für mich offensiv der beste Starboard-Spieler aktuell. Keine Überraschung, freut mich, dass ich recht gehabt habe.
Oh, der Mann mit Eigenlob. Ja, ich muss sagen, ich habe es erstaunlich gefunden, wie die Verteidiger in der Offensive abgeschlossen haben. Also ich meine, Shane Henner ist drittbester Torschütze bei den Star Wars, hat 16 Tore geschossen. Maxi Adam, unwahrscheinlich. Joel Coyson hat getroffen. Auch Dominik Tiffels hat die meisten Tore in seiner bisherigen Karriere in der DL2-Hauptrunde erzielt. Gerade so einer wie Tiffels, ganz ehrlich, das sind Spieler, die nicht so auffallen. Aber der ist so unwahrscheinlich stark, finde ich. Und zwar in den letzten Jahren war er immer stark, als er einen jungen Spieler an seiner Seite gehabt hat. Der hat den jungen Spieler an sich wachsen lassen, neben sich. Und jetzt ist der Partner von Shane Henner. Und glaube, seine Spielweise oder seine Art und Weise lässt auch zu, dass Henner so in die Offensive gehen kann und da so für die Star Wars wertvoll sein kann. Also für mich ist Dominik Tiffels ein Mann der Saison. Nur dazu, weil er selbst dann eben seine Torproduktion und so auch nach oben geschraubt hat, hat die meisten Blocks gemacht, die meisten Schüsse geblockt in der Rosenheimer Mannschaft. Und der fällt eigentlich gar nicht so auf, läuft immer ein bisschen unterm Radar und so einen Spieler schätze ich einfach unwahrscheinlich. Aber dann reden wir vielleicht auch über Spieler, die nicht so in Erscheinung getreten sind. Wir haben es ja oft genug gesagt, Kontingentspieler, Stretch und Saro haben die schlechtesten Punktestatistiken ever in ihren DEL2-Hauptrunden. Und sie haben ja doch einige gespielt. Und das ist natürlich für mich zu wenig. Auch Oscar Audio, bis jetzt der schwächste Gegentorschnitt und die schwächste Fangquote in seiner DEL2-Bilanz. Das muss man natürlich ein bisschen im Auge behalten, auch wenn man Luki Laub sieht, jetzt ist er wieder eine absolute Verstärkung für die Rosenheimer Mannschaft, hat aber lange ein bisschen gehadert und hat auch nicht seine Punkteproduktion gehabt. Auch bei Fabian Dietz ist das so der Fall. Also es gibt Leute, die über den Durchschnitt gescored haben, teilweise wesentlich besser waren als in ihren bisherigen früheren Saisonen. Luigi Calce ist so einer, Scott Faeser ist so einer. Die haben alles übertroffen, was sie bis jetzt in der DEL2 schon gespielt haben. Maxi Adam auch mit Toren und Punkten. Shane Henner, meisten Tore, meisten Punkte bisher. Aber es gibt eben auch die Spieler, die nicht so produziert haben. Mhm. Gibt es denn da von eurer Sicht auch jemanden, wo sagt, Mensch, da muss einfach mehr her?
Also ich glaube, dass sich alle ein bisschen mehr von Teemu Pulkkinen erwartet haben.
Auch das, ja.
Er ist ja nie eigentlich seinen Erwartungen so gerecht geworden in der Zeit, in der er hier war. Finde ich ein bisschen schade. Was man aber auch sagen muss, Stretch und Saro haben ja jetzt zum Ende der Hauptrunde noch mal ein bisschen angezogen.
Aber wenn sie das nicht gemacht hätten, dann war ja die Bilanz vollkommen verheerend gewesen.
Ja, wirklich.
Schlimm. Also das war ja eigentlich jetzt Ergebnis Kosmetik, was die gemacht haben.
Ja, und um für Audio auch noch mal eine Hand ins Feuer zu legen, ich denke, dass es schwierig ist, nach so einer überragenden Saison noch mal einen draufzusetzen.
Ja.
Denke ich mal, ja, von den Zahlen her und dann auch schwierig, dann nochmal was Besseres zu erwarten.
Ja, bei Oscar Audio muss man vielleicht als Gute halten, dass er natürlich nicht mehr die klare Nummer 1 war.
Ja.
Er hat früh aussetzen müssen, er hat früh gewechselt. Und für so einen Torwart ist vor allem Spiel, Praxis, Spiel, Rhythmus sehr wichtig. Und wenn du da einmal raus bist, es dauert wieder ein paar Spiele, bis drin bist, aber wenn es dann immer nur ein, zwei kriegst und dann wieder draußen bist, ist schwierig. Also man Gründer jetzt nicht nur auf ihn kritisieren, sondern man muss auch die Umstände anschauen. Das logisch ist, dass er vielleicht nicht dieselbe Saison spielt wie letztes Mal.
Und ich glaube, dass die Erwartungen halt nach dem letzten Mal Spieler des Jahres auch noch und so weiter, dass die ja riesig hoch waren. Und man muss ja sagen, mit Audio, mit Kolatz, zweitbeste Defensive der Liga.
Vielen Dank, Jari Pasanen.
Ja, natürlich. Kann man so stehen lassen. Okay. Haben wir die Hauptrunde abgeschlossen, zumindest aus Star Wars Sicht. Schauen wir schnell mal auf die DEL2 insgesamt Hauptrunde. Was ist denn eigentlich so besonders aufgefallen? Was waren so die
die Ups und was waren die Downs?
Ja, also was mich wirklich, ich habe vorher nochmal auf die Tabelle geschaut, was mich wirklich ein bisschen überrascht hat, ist, wie stark Bietigheim in dieser Saison war als Aufsteiger. Haben jetzt den 5. Platz, fast das Heimrecht sogar noch geholt. Das ist wirklich nicht erwartbar gewesen, muss ich sagen. Aber sie haben wirklich gute Saison gespielt, angeführt von ihren Ausländern. Wirklich sehr stark, hat mich wirklich überrascht. Auch Regensburg, vielleicht nicht jeder da vorne erwartet, haben jetzt immer wieder den Umbruch gehabt nach ihrem Meistertitel. Hat vielleicht auch nicht jeder erwartet, dass die Sechster werden am Ende. Also da waren schon positive Überraschungen vor allem auch dabei. Natürlich dann auch die Negativen mit Düsseldorf, die am Ende nur Neunter werden. Landshut, die auf dem 8. Platz zurückfallen. Die Tabelle ist vielleicht nicht so, wie man es erwartet hätte vor der Saison.
Aber wie Jari Paasanen sagt, wo ist das Phrasenschwein? Die Tabelle lügt nicht. Ja, jetzt steht's ja so da, wie es da steht. Und jetzt geht's so weiter, wie sich die Mannschaften angestellt haben im Laufe der bisherigen Runde. Marco, was hat denn die so am meisten überrascht? Oder was war in den Erwartungen bei dir drin?
Also ich hätte auch die Düsseldorfer EG wahrscheinlich ein bisschen weiter oben eingeschätzt. Also wahrscheinlich schon unter den besten 5 vielleicht sowas. Der EV Landshut, wie die abgeschnitten haben, ist natürlich auch, hätte man sich wahrscheinlich auch mehr erwartet. Ein Positivbeispiel sind ganz sicher die Star Bulls. Die haben viele vor der Saison weiter unten getippt.
Ja, ja. Star Bulls natürlich, 3. Platz ist herausragend. Ich gebe euch vollkommen recht, Bietigheim. Hätte ich nicht so erwartet. Ich hätte vor allem nicht gedacht, dass das Torwart-Duo das so da packt. Und auf einmal steht da ein überragender 5. Platz, die direkte Playoff-Quali. Das haben nicht viele Aufsteiger in den letzten Jahren geschafft. Ich weiß nicht, ob man Bietigheim als Aufsteiger bezeichnen darf. Es war der sofortige Wiederaufstieg. Aber sie haben natürlich eine tolle, glückliche Wahl bei den Kontingentspielern gehabt. Ja, sehr, sehr überragend. Dass Düsseldorf nicht in die direkten Playoffs kommt, schon ein bisschen überraschend. Wobei das natürlich eine komplett zusammengestellte, neu zusammengestellte Mannschaft war. Spät zusammengestellte Mannschaft. Aber trotzdem, von den Spielern her, von den Qualitäten her, hätte zumindest auch ein 5. oder 6. Platz drin sein können. Ja, zu Landshut. 21 Punkte hinter Rosenheim in der Tabelle. Das ist deftig. Und ich muss auch sagen, da waren manche Ergebnisse auch dabei, wo man mit 6-1 oder so ausgegangen ist, wo einfach nicht zu der Mannschaft passt. Die haben richtig gute Abwehrspieler, haben da auch nochmal nachgelegt mit einem Stanislav Dietz, der aus der DL kommt. Wir haben Colton Djopke, der aus der DL kommt, haben mit Langmann und Dietl auch ein wirklich gutes Torwart-Duo, haben teilweise hervorragende Ausländer mit Torimo. Also dass diese Landshuter Mannschaft in die Pre-Playoffs muss, das ist eigentlich schon ja für mich ein ganz schwieriges Unterfangen. Ja, und dann, wer natürlich in die Playdowns muss, da läuft einiges nicht. Und wenn ich halt sehe, dass bei Kaufbeuren 3 Trainerwechsel oder der 3. Trainer jetzt im Amt ist, wenn jetzt bei Bad Nauheim auch der 3. Trainer im Amt ist, das ist natürlich auch Panik, aber das ist natürlich auch kein gutes Management. Dann einfach, Weiden hat man gesehen, das kämpft, aber ja, der Abgang von Sebastian Buchwieser auch mehr als fragwürdig, finde ich. Und so viel positiver ist ja auch nichts entstanden dann im Nachhinein. Also Sebastian Buchwieser hat für mich da hervorragende Arbeit gemacht. Vor allem auch, wenn ich sehe, dass jetzt ein Paul Vinzenz wieder unter den Top U21-Stürmern ist und vielleicht zum U21-Spieler des Jahres gewählt wird. Da hat er letztes Jahr schon den Elias Pulso rausgebracht. Also nochmal Sebastian Buchwieser, eine hervorragende Arbeit gemacht in Weiden. DL2, das war's mit der Hauptrunde. Widmen wir uns den Playoffs. Und zwar dem nächsten bayerischen Duell zwischen den Star Bulls Rosenheim und den Eisbären Regensburg. Das ist eine schwierige Konstellation. Zwar 3. gegen 6. Aber für mich ist die Favoritenrolle nicht verteilt.
die vier Hauptrundenspiele sind ja alle an Regensburg gegangen. Also wahrscheinlich die Mannschaft, gegen die man sich am schwersten getan hat.
Ja.
Ich wüsste jetzt keine andere Mannschaft, gegen die man viermal verloren hat.
Auf gar keinen Fall, gibt's nicht.
Ja, ja, ich denke mal, ein großes Augenmerk wird am Torhüter liegen. Jonas Neffin, der mit der besten ich brauche das deutsche Wort.
Fangquote. Machen wir es so, wenn ihr Phrase schwingt, dann schmeiße ich künftig was rein, wenn du mal zu englisch wärst.
Ja.
92,88%. Schon mal ein beeindruckender Wert, vor allem bei Jonas Neffin 43 Spiele bestritten hat. Also das ist eine mächtige Anzahl.
Ja.
Marinus, wem würdest du die Favoritenrolle zuschreiben oder gibt's für dich keine?
Für mich gibt's aktuell keinen großen Favoriten. Für mich wird es nach dem ersten Spiel aber einen Favoriten geben.
Okay.
Je nachdem, wie das läuft, wenn Rosenheim das gewinnt, ist für mich Rosenheim der klare Favorit. Wenn Regensburg das gewinnt, ist Regensburg für mich sogar der Favorit. Alles natürlich kommt auf den Torwart drauf an bei Regensburg und auf die Ausländer. Aber aktuell, glaube ich, kann man da kaum sagen, wer die Nase vorn hat.
Mhm. Spannend wird, denke ich mal, auch sein, wer in Rosenheim im Tor stehen wird, oder?
Das ist eine Frage, die ich auf alle Fälle stellen würde. Auzi oder Kolarz, muss sich ein Trainer jetzt festlegen auf eine Nummer 1?
Ich denke, für die Playoffs ist es wichtig, Marinus hat es ja vorhin schon angesprochen, für den Torwart ist es wichtig, dass er im Rhythmus ist. Und das wird in den Playoffs noch wichtiger sein. Deswegen, ich würde davon ausgehen, dass man einen Torwart zur Nummer 1 machen muss in den Playoffs. Ja.
Ich bin ja dafür, dass er klare Nummer 1 gibt. Du hast eigentlich schon angedeutet, oder?
Ja, ich bin fest der Überzeugung, dass Oskar Auti im Tor stehen wird.
Ja.
Aus dem einfachen Grund, weil er für mich der erfahrenere, bessere Torhüter ist. Und ich die Argumentation von Jari Paasinen, dass Kolarz im Tor steht, weil man vier ausländische Feldspieler braucht, nicht so stark finde, weil die ausländischen Feldspieler kaum produzieren.
Wird die Torwartfrage davon abhängen, ob Serta Gosic und Tabat fit sind?
Natürlich. Also wenn die nicht fit sind, sprichst du mit drei Reihen im Endeffekt.
Aber es ist ja irgendwie ein Dilemma, oder? Du legst dich vielleicht auf einen Nummer 1 Torwart fest, kannst den aber nicht bringen, weil zwei andere Stürmer verletzt sind.
Ja, aber dann legst du ja gleich gar nicht auf einem fest.
Ja, aber irgendwann musst du jetzt.
Ja, wenn der Trainer jetzt schon weiß, die beiden fallen nur aus, dann legst du dich natürlich auf den anderen fest. Außer du vertraust deinen Feldspielern so sehr, dass du trotzdem den Ausländern vorstellst.
Ja, aber das ist eine spannende Frage irgendwie.
Absolut.
Ja.
Also das ist leider das Dilemma, dass die Star Bulls-Mannschaft nicht so tief besetzt ist, dass man diese zwei, drei Ausfälle kompensieren kann.
Oder das Dilemma, dass du eine Ausländerstelle im Tor hast.
Ja, Zusammenspiel vorbei, dann würde ich sagen.
Ja. Gut, jetzt haben wir die Favoritenrollen einmal nicht verteilt. Du verteilst das nach dem ersten Spiel. Wir werden die darauf aufmerksam machen in einer der nächsten Folgen von Hart gecheckt. Aber jetzt schauen wir mal die verletzten Spieler. Klar. Serta Gosic, Tabat. Wichtig, dass sie zurückkommen. Bestimmt vielleicht die Aufstellung. Noch dazu, was du gesagt hast, Serta Gosic braucht man unbedingt. Marinus.
Ja, für mich, ohne die beiden wären es kürzere Playoffs als mit den beiden. Klingt wie ein komplett logischer Satz eigentlich, aber es ist so.
Ja, es ist aber eine Aussage. Ja.
Es ist so. Ich glaube, wenn die beiden mitspielen, hast du die Chance weit zum Kämmer. Wenn nur einer fehlt oder sogar beide, dann wäre es halt schwieriger. Hat man ja, finde ich, die letzten Spiele auch gesehen.
Ein Luis Serta Gosic, nicht nur dabei, weil er körperlich und weil er unwahrscheinlich früher auf dem Eis unterwegs ist, weil er ja flexibler Spieler ist, der auf Außen, der in der Mittelstürmerposition springen kann, aber der hat trotz seiner Körpergröße hat er brutal gute Technik und einen super Speed. Und von daher, glaube ich, unwahrscheinlich wichtiger Spieler, den man brauchen sollte in den Playoffs. Wenn ich zurückdenke, letzte Playoffs gegen Dresden. Jari Paasinen hat selbst bei uns im Interview in den OVB Heimatzeitungen gesagt, man war zu weich.
Man hat ein bisschen alles mit sich geschehen lassen. Jetzt ist Regensburg natürlich auch eine Mannschaft, die sehr physisch ist, die sehr körperlich spielt. Besteht die Befürchtung, dass das wieder passiert? Oder glaubt ihr, dass Rosenheim aus den Fehlern gelernt hat? Und hat Rosenheim die Spieler, dass man sie an Schneiden nicht abkaufen lässt?
Ich glaube, dass haben wir ja schon mal in einer anderen Folge besprochen. Aber ich glaube, dass die diesjährige Rosenheimer Mannschaft da nicht so Angst davor hat als letztes Jahr gegen Dresden. Also ich meine, man hat ein paar Spieler, die vielleicht sogar einen Faustkampf vielleicht jetzt nicht aus dem Weg gehen. Die hat man letztes Jahr vergeblich gesucht, glaube ich. Mhm. Nee, ich denke, dass die Star Bulls dieses Jahr ein anderes Gesicht zeigen werden in den Playoffs.
Ich glaube, die Frage wäre am Ende auch sei, wie spielen es die anderen? Bei Dresden letzte Saison, die hat mit Herbst Hörnbull den, das Wort darf ich nicht sagen, diesen Schweinehund da drin, der sie gar nichts geschissen hat, der jede Sekunde zum Provozieren genutzt hat. Und so an Siege weder bei Regensburg noch bei Kassel oder Krefeld so wirklich. Also ich glaube nicht, dass das so stark wird, wie es Dresden letzte Saison gemacht hat. Mhm. Die haben ja dann auch in den Serien nach Rosenheim haben gegen Kassel gespielt.
Ja.
Haben auch weiter so gespielt, wie sie halt auch gegen Rosenheim gemacht haben, weil es funktioniert ja.
Ja.
Aber Kassel hat auch nicht 100% dagegen gehalten. Also ich glaube, dass das nicht so hart wird vom Gegner her und dass dann natürlich auch für Rosenheim nicht so schwierig wird, da dagegen zu halten.
Ich bin gespannt, weil ich habe ja da das Vorbereitungsturnier in Deggendorf erlebt. Da hat es ja zwischen Rosenheim und Regensburg einmal einen kleinen Zoff gegeben und eine kleine Schlägerei. Aber der Kollege Pascal Aquin, der damals bei Regensburg war und sich für einen Vertrag empfehlen wollte, der ist ja nicht mehr dabei. Da hat sich damals Luis Sertagosic ein wenig vorgenommen. Aber ich sag Alejandro Angaran, auch einer, der immer gerne mal das Körperliche sucht. Ich sag, in den ersten zwei Spiele wird es irgendeinen Faustkampf geben zwischen Angaran und
Calce.
Italienisch, beide italienische Abstammung. Angaran und Calce. Könnte vielleicht eine lustige Geschichte sein. Sag ich das einmal so, wenn es in den ersten zwei Spiele zu dem Faustkampf kommt, wäre ja Mannschaftsessen für euch zwei spendieren.
Das merken wir uns.
Ja, klar.
Ich schreibe am Luigi mal.
Gut, gehen wir es einmal durch. Jetzt haben wir ja schon bei ein paar Namen. Vergleich, Torhüter, Rosenheim, das Torhüter-Duo und auf der anderen Seite Neffin. Ganz klar Jonas Neffin. Ich denke mal, die Rosenheimer brauchen sie nicht verstecken, auch wenn Neffin da ist. Aber was müssen wir da, dass man Neffin bezwingen kann?
Ja, du musst ihn aus dem Konzept bringen.
Mit vielen Schüssen oder mit vielen Screens?
Viele
oder?
Schüsse, viele Screens, gutes Nacharbeiten. Vielleicht da hier und da den einen oder anderen unfairen Trick quasi, dass man halt da mal aus Versehen berührt oder den da mal ein bisschen angeht.
Das war ja das, was Dresden gemacht hat im letzten Jahr mit Oskar Autz. Und ich habe mich furchtbar geärgert, dass die Rosenheimer Verteidigung ihn damals zu wenig geschützt hat.
Du musst in den Kopf reinkommen. Und das funktioniert nicht mit Blumen und Geschenken.
Das kannst du am Valentinstag machen, aber ja. Der ist vorbei. Okay, Defensive. Ich denke mal, Regensburg hat jetzt auch keine so eine schlechte Abwehr gehabt, hat 20 Tore oder 19 Tore mehr kassiert wie Rosenheim, aber ist jetzt nicht irgendwo hinten gewesen in der Gegentorbilanz. Die Star Bulls zweitbeste Defensive. Jetzt waren es immer wieder mal so auch 3 oder 4 Gegentore, Marco. Ich denke mal, das Ziel muss sein, dass du das in den Playoffs auf ein Gegentor maximal 2 runterschraubst.
Die Stärke der Rosenheimer ist auf jeden Fall die Defensive und dann das gute Umschaltspiel auf Konter zu gehen. Ich denke mal, dass man sich da dann auch auf die Stärken besinnt, bin ich mir sicher. Deswegen, also bei zwei Teams mit guten Torhütern, mit guten Verteidigungsreihen, ist jetzt die Aussicht auf viele Tore nicht so gut, würde ich sagen.
Ja, das liegt jetzt an den Stürmern. Jetzt vergleichen wir mal die Stürmer. Also ich habe es mal rausgeholt bei den Kollegen aus Regensburg. Ist es natürlich schon so, dass die Kontingentspieler die Scorerliste, die interne Scorerliste anführen. Also alle 4 sind vorne. Corey Trevino,
Jeremy Bracco, der unter der Saison gekommen ist, hat ganz gut eingeschlagen. Berardinelli und David Morley. Und Morley hat nicht so viele Spiele bestritten. Der war ja mal verletzt, aber ist trotzdem schon Vierter der internen Scorerliste. Also auch ein Spieler, den es zu beachten gibt.
Ja, aber das hat Rosenheim eigentlich ganz gut hingekriegt in der Saison. Immer, das war gegen Bietigheim zum Beispiel auch so. Diese Teams, die vor allem von ihren offensiven Ausländern leben, hat Rosenheim meistens gut im Griff.
War auch in den Spielen gegen Kassel so, wo man Hunter Garland oder Tristan Keck gar nicht so toll gesehen hat.
Eben. Das haben sie eigentlich immer gut hingekriegt. Klar, du musst die im Griff haben. Mhm. Und ich sag, das Secondary Scoring, also die hinteren Sturmreihen.
Danke für die Übersetzung.
Die hinteren Sturmreihen, da ist Rosenheim besser aufgestellt. Und ich glaube, auf die wird es am Ende auch drauf okay machen. Ja.
Wenn ich aber einen erwähnen darf aus der hinteren Sturmreihe, der Regensburger, Kevin Slezak. Fünfter in der Scorerliste bei Regensburg. Drittbester Stürmer mit 16 Toren, also drittbester Torschütze. 16 Tore, 14 Assists, 30 Punkte. Der ehemalige Rosenheimer, der liefert da ganz gut ab. Also auch einer fürs Secondary Scoring.
Bester deutscher Stürmer, oder?
Bester deutscher Stürmer bei Regensburg, ja, absolut. Mhm. Ganz klar. Ja, jetzt kommt irgendwas, was mir Sorgen macht. Marinus, du hast es bereits erwähnt. Letztlich waren es jetzt 3 Spiele, die man nicht mehr gewonnen hat nach 60 Minuten. Noch dazu hat man sie in der Verlängerung verloren. Also 3 Verlängerungen hintereinander verloren. Macht das was mit einem? Weil gerade in den Playoffs kann es ja vielleicht auch schnell mal zu einer Verlängerung kommen. Und ich sage jetzt einmal, gegen Weiden und in Kassel waren es ja nach 8 Sekunden beziehungsweise nicht mal eine halbe Minute, dass die Verlängerung aus war. Ist das eine Kopfsache, schon langsam?
Ich würde sagen, nein. Aus dem einfachen Grund, weil in den Playoffs ja kein 3 gegen 3 gespielt wird, sondern du hast ja weiter 5 gegen 5 und ist dann... Klar, das erste Tor ist vorbei, aber es ist ja trotzdem immer noch das gleiche Spiel wie vorher. Nur halt mit bisschen weniger Risiko vielleicht. Und 3 gegen 3 ist schon immer nochmal was komplett was anderes als 5 gegen 5.
Ich mache jetzt da ein Riesenthema auf, also ein Fassel aufzumachen, ganz klar nein.
Also ich glaube, nee, ich glaube, das sind Profis, die werden da jetzt nicht nervös, nur weil sie in der Verlängerung verloren haben.
Ja.
Und wenn es dann in die nächste Verlängerung geht.
Marco, wie siehst du das?
Ich würde auch sagen, nein. Einfach aus dem Grund, weil die Hauptrunde ist jetzt einfach hinter uns oder hinter den Spielern und jetzt gehen die Playoffs los und da geht man mit einem frischen Kopf rein. Also.
Aber ist es nicht besser, wenn man mit einem bisschen am Flow reingeht?
Ja, klar, der Flow, aber ich glaube, das hängt nicht einfach nur mit den Verlängerungen zusammen.
Okay.
Das habe ich ja auch gesagt, das Momentum, wenn du das letzte Hauptrundenspiel gewinnst, du gehst mit einem guten Gefühl in die kurze Pause. Das ist, finde ich, schon wichtig. Mhm. Aber dass das jetzt 3 Niederlagen in der Verlängerung waren, glaube ich, spielt da keine so große Rolle. Was aber ein Problem sein könnte, wo man jetzt mal erfasst, auch Marco, man hat sowohl gegen Landshut als auch gegen Weiden immer Führungen verspielt.
Ihr seht sogar noch einen drauf. In Kassel auch.
In Kassel auch.
In Kassel hast du 1-0 und 2-1 geführt. Gegen Landshut hast du 2-0 geführt. Und gegen Weiden hast du 1-0, 2-1 und 3-2 geführt. Und jeweils die Führung verspielt.
Das, wobei ja die Defensive für Rosenheim eigentlich so das Faustpfand ist. Das ist ja die Spielweise, du führst und dann setzt du die Nadelstiche. Das hat jetzt 3-mal in Folge nicht funktioniert.
Ja.
Kann auch mit dem Training vor den Playoffs zusammenhängen, dass da die Frische ein bisschen gefehlt hat, dass man eben nicht die Kraft hatte, über die 60 Minuten oder im zweiten und im dritten Drittel da nochmal so viel Kraft aufzuwenden, um eben das Ergebnis zu halten.
Mhm. Ja, ist auch.
Man geht jetzt wahrscheinlich nach dieser Pause auch ein bisschen ausgeruhter in die Playoffs. Denkt, dass die Spieler dann auch fitter wieder sind.
Mhm. Auch gut möglich. Dass es wirklich nicht 3-6 alleine ist, sondern dass das schon 2 Mannschaften auf Augenhöhe sind, das sieht man nicht bloß an die 4 Siege, die Regensburg da im Laufe der Hauptrunde errungen hat, sondern auch an diversen Statistiken. Also die Mannschaften sind, sage ich jetzt einmal, relativ gleich auf, wenn man zum Beispiel das Powerplay ansieht, da ist Regensburg bei 18,4%, die Rosenheimer bei 17,8%.
Wenn man das Unterzahlspiel anschaut, Regensburg bei 83,7, Rosenheim bei 82,2. Also die nehmen sich nicht viel. Eine Statistik ist vielleicht schon ganz interessant. Schüsse aufs Tor. Die Rosenheim sind in der Bilanz Zweite in der Liga. Also haben die zweitmeisten Schüsse aufs gegnerische Tor abgefeuert. Aufgerundet 33 pro Spiel. Regensburg ist Stockletzter in der Hinsicht, hat nur 26 Schüsse aufgerundet abgegeben. Vielleicht muss man auch nicht so viele Schüsse abgeben, wenn man so einen guten Torwart hinten hat.
Eine Stärke der Rosenheimer Offensive, finde ich, habe ich beobachtet, war auch das Verwerten der Zweitchancen. Also, dass man Rebounds generiert hat, das ist ja das, was man auf das man geachtet hat. Das war ja eine dieser Kleinigkeiten, die man gut machen wollte. Die Screens machen und auf die Rebounds gehen. Und dadurch sind auch viele Tore entstanden. Mhm. Ich denke mal, dass die Schussqualität vielleicht nicht immer gut war. Also man hat nicht immer den Schuss genommen, um dadurch ein Tor zu schießen, sondern um einen Abpraller zu generieren.
Wobei Rebounds hat es gar nicht so viel gegeben, weil oft war der Abfälscher oder der Screen so gut. Heuer bei den Rosenheimer, da ist der gleich reingegangen.
Das ist auch oft passiert, ja.
Ja, das war alles Wissenswerte zum Duell zwischen den Star Bulls und den Eisbären aus Regensburg. Jetzt frage ich mich, im letzten Jahr war nach 5 Spielen das aus im Viertelfinale für die Star Bulls Rosenheim. Jetzt ist es natürlich bis jetzt eine sehr, sehr gute, eine tolle Saison. Wenn jetzt wieder ein Viertelfinale auskommen würde, war das jetzt eine Enttäuschung?
Um Jari Pasanen zu zitieren, es kommt drauf an, wie die Jungs spielen.
Genau.
Also wenn die jetzt super Spiele zeigen, jedes Mal 50-10 Schüsse haben und am Ende verlieren, weil der Neffin halt Superman ist, dann sage ich, ist das was anderes, wie wenn die jetzt wirklich schlechte Leistungen sorgen, wie schon ein paar Mal in Heimspielen in der Saison passiert und gar nichts funktioniert, Pässe nicht okay, Mann. Dann ja, aber wie gesagt, es kommt drauf an.
Wer ist denn dann enttäuscht, die Fans oder die Mannschaft?
Beide.
Ja, ich denke mal, dass die Erwartungen im Fanlager schon hoch sind nach der guten Hauptrunde und dass man sich schon erwartet, dass man weiterkommt als Viertelfinale. Deswegen, ich denke mal schon, dass es da ein paar enttäuschte Gesichter geben würde, würde man es nicht ins Halbfinale schaffen. Ja.
Also ich sag auch, es ist so, dass ja Rosenheim weiterentwickelt hat, oder es muss ja immer das Ziel sein, immer ein Stückchen weiter. Jetzt ist man weitergekommen, ist statt Fünfter nach der Hauptrunde jetzt Dritter, hat statt 90 Punkten 97 erreicht. Also das ist ja schon mal ein wesentlicher Sprung gewesen. Und ich sage jetzt auch, Viertelfinale aus wäre jetzt keine Tragödie, aber man muss auch wieder den Schritt weiterkommen. Und wenn man nach 5 Spielen ausscheidet wie gegen Dresden, wo man einfach in 3 oder 4 Spielen gemerkt hat, hey, die sind nicht so hundertprozentig da irgendwie auf Zug, dann wäre es eine Enttäuschung. Wenn das jetzt aber Spiel 7 ist und man hat vorher schon 2 oder 3 Spiele in der Verlängerung gehabt, wo man verliert, dann sage ich, ist es keine Enttäuschung, sondern dann ist man wieder den Schritt weitergekommen und hat wieder einiges Lehrreiches mitgenommen aus der Saison. Aber wir wollen ja nicht vom Ausscheiden reden, sondern ich denke, dass es die ersten Siege gibt gegen Regensburg. Wie schaut euer Tipp aus? Rosenheim, Regensburg?
Die Serie?
Die Serie.
4-1.
Wow.
4-1.
4-2. Also natürlich alles für Rosenheim. Gell? Es gibt ja bloß noch eine weitere Serie, die bis jetzt feststeht in den Viertelfinals. Ravensburg gegen Bietigheim. Auch das, glaube ich, ein ganz interessantes Ding.
Boah, knappes Duell, glaube ich.
Ja. Weil Bietigheim überhaupt nichts zum Verlieren hat.
Ich würde sagen, Ravensburg ist eine Mannschaft, die in den Playoffs bisher immer, in den letzten Jahren immer gut war. Deswegen sage ich, Ravensburg kommt weiter.
Ja, haben immer noch ein paar Füchse drin, die in den letzten Jahren da brilliert haben. Gell?
Ich tippe auf Bietigheim.
Okay.
Aus dem einfachen Grund, weil die gerade super in Form sind.
Ja.
Aus den letzten 9 Spielen 8 Siege.
Was gerade einmal nachgeschaut?
Na, das war sie natürlich. Ich habe mich ja informiert vorher. Na, aber es wäre eine enge Serie. Könnte sogar bis ins Spiel 7 gehen.
Ja.
Aber ich sag, Bietigheim ist ein bisschen die abgezocktere Mannschaft am Ende.
Ja.
Kassel und Krefeld müssen noch warten. Aber das sind ja auch zwei spannende Geschichten. Also du hast einmal den Ostgipfel mit Weißwasser gegen Grimmitschau und also Landshut gegen Düsseldorf als Pre-Playoff-Serie ist ja auch für die Fans her eine Wahnsinnsgeschichte. Wer meint's, der kommt weiter?
Weißwasser und Düsseldorf.
Ich bin bei dir.
Ich halte dagegen und ich sage Weißwasser und Landshut. Düsseldorf wird ohne Hirano und ohne Lessio keine Chance haben.
Playdowns starten auch mit Freiburg gegen Kaufbeuren und mit Weiden gegen Bad Nauheim. Bad Nauheim zugeschlagen nochmal auf dem Trainermarkt. Kevin Godet ist neuer Mann in Bad Nauheim jetzt für die Playdowns. Auch das ist eine ganz spannende Personalie mit Ryan Olsen zusammen in Bad Nauheim. Wer macht das Rennen, beziehungsweise wer muss in die nächste Playdown-Runde?
Ich sag Freiburg und Bad Nauheim setzen sich durch.
Bin ich auch bei dir? Nein, halt Turnbull-Faktor, Entschuldigung. Aber Kaufbeuren muss.
Kaufbeuren und Weiden.
Kaufbeuren braucht vier, Freiburg braucht nur drei. Ja, trotzdem, Entschuldigung, Kili Kühnhauser, Turnbull-Faktor für Kaufbeuren. Kaufbeuren und Nauheim.
Ich sag Kaufbeuren und Nauheim setzen sich durch.
Jawohl, dann sage ich jetzt einmal Dankeschön euch zwei. Das war Hart gecheckt Nummer 97. Vor den Playoffs erscheint nochmal Ausgabe 98 und zwar mit einem aktuellen Spieler der Star Wars Rosenheim. Ich sage nur Ausgabe 98. Man darf raten, wer dann unser Gast sein wird. Und dann gibt's während den Playoffs natürlich auch noch unsere Folgen Nummer 99 und 100. Und das werden natürlich ganz besondere Folgen. Und wir freuen uns drauf. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal auf die Playoffs. Rosenheim gegen Regensburg. Los geht's am Dienstag, den 17. März mit dem ersten Spiel in Rosenheim. Dann sehen wir uns im Stadion oder wir hören uns wieder zuvor live bei Hart gecheckt. Danke und Servus.
Ciao.
Servus.
Podcast schon vorbei? Dann gleich noch was einkaufen. Hart gecheckt wurde präsentiert von Prechtl Bad Aibling, Brandenburg, Raubling und Bad Fallenbach. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.